Bevor ich loslege, möchte ich gerne noch einmal beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir heute Morgen hier zusammenkommen dürfen, um vor deinen Thron zu treten, um zu hören und zu singen und auszusprechen, wie groß du bist, wie wunderbar du bist und wie sehr du uns liebst. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du unsere Herzen weit aufreißt, dass du uns heute Morgen beschenkst, dass du Wahrheit und Weisheit in unser Herz sprichst. Und ich möchte dich bitten, dass du mich gebrauchst, Heiliger Geist, dass du deine Worte durch mich fließen lässt. Amen. Ich war es eine Zeit lang gewöhnt, vor Gemeinden zu sprechen, die auch auf die Predigt reagieren. Also wenn es einen Teil gibt, der euch besonders anspricht oder wo ihr sagt, ja, genau so ist es, dann dürft ihr auch gerne Amen sagen oder Halleluja. Aber ich weiß auch, dass es bei den Ostfriesen, dass man da nicht so dran gewöhnt ist. Ihr dürft also auch einfach nur mit dem Kopf nicken oder mir ein freundliches Lächeln zuschicken. Dann weiß ich, dass ihr mir zuhört und dass ihr was mit der Predigt anfangen könnt. Und ich möchte mal einsteigen mit einer Frage. Ihr müsst euch nicht melden, ihr dürft das einfach in den Raum rufen. Ich bitte nur die Theologen, sich etwas zurückzuhalten. Und ich möchte mal die Gemeinde fragen nach Bibelstellen, in denen Jesus über Gemeinde spricht.
Also wer das jetzt nicht weiß, der kommt dann...
Ja, habt ihr euren Kaffee noch nicht gehabt heute Morgen? Das ist ja nicht so viel. Vielleicht muss Michael dann mal aushelfen. Fällt dir eine ein?
Also die ganzen Reich Gottesbilder, Matthäus 13 oder irgendwie sowas in der Richtung.
Die ganzen Reich Gottesbilder? Das sagst du jetzt, weil du das Thema kennst. Ja, da will jemand was sagen? Deine Frau schubst dich an? Genau, das wollte ich hören. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das sind nicht so viele eigentlich, ne? Nicht so viele Bibelstellen eigentlich. Als ich das so gehört habe, hat mich das ein bisschen schockiert. Weil irgendwie war mir das gar nicht so bewusst. Dass Jesus eigentlich in seinen Botschaften und in dem, was er den Leuten weitergibt, dass da eigentlich Gemeinde gar nicht drin vorkommt. In zwei Stellen. Einmal, ne, als er zu Petrus sagt, ganz am Ende, als er ja schon wieder auferstanden ist und dann wirklich auch nur vor seinen Jüngern, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Und bei einer anderen Stelle, da sagt er nochmal so, da geht es um die Zurechtweisung eines Bruders. Wenn ihr das nicht untereinander klären könnt, dann tragt den Fall vor die Gemeinde. Das ist jetzt auch nicht so eine große theologische Ausarbeitung zum Thema Gemeinde, was da von ihm kommt. Und das hat Michael jetzt schon vorgesagt. Was nämlich war sein Thema? Das war nicht Gemeinde. Das Thema, von dem Jesus immer wieder sprach, was sein Thema war, von Anfang bis zum Ende, war das Reich Gottes. Und das Reich Gottes, das ist ein Begriff im Hebräischen, der geprägt wurde nach der Zerstörung Jerusalems. Als ein Großteil des Volkes ins Exil geführt wurde. Sie lebten unter den Heiden in einem ganz schrecklichen Umfeld, wo sie zum Teil ihren Glauben gar nicht richtig leben durften. Jerusalem war zerstört. Jerusalem war ja das Sinnbild für den Ort, wo sie mit Gott in Kontakt treten konnten, wo sie ihm begegnet sind. Der Tempel war zerstört. Und es war eine ganz, ganz große Trauer unter den Juden, unter dem Volk Israel und eine ganz große Depression. Und die Propheten begannen vom Malkut, Yahweh, zu sprechen. Das meint den Herrschaftsbereich, ein Gebiet, ein Territorium, das Reich Gottes. Aber es meint auch den Akt des Herrschens. Und dieser Begriff, das wurde ein ganz, ganz großer Sehnsuchtsbegriff. Der Inbegriff der Hoffnung für die Israeliten. Und was meinten die Propheten damit? Die Erde ist sein Eigentum. Aber sein Wille, Gottes Wille, wird noch längst nicht überall vollzogen, leider. Und dieser Begriff stand für die Hoffnung im Untergang, stand für die Sehnsucht. Und wenn wir heute die Nachrichten gucken, dann bricht es uns das Herz. Und dann wird es mehr als deutlich, dass die Mächte, die Reiche, die Mächtigen dieser Welt korrupt sind. Dass sie krank sind. Dass sie sehr weit weg sind von dem, was sich Gott da vorstellt. Unter Herrschaft. Unter dem Reich Gottes. Die Reiche dieser Welt sind immer korrupt. Sie sind ungerecht. Es geht um Machtgier. Es geht um Neid, es geht um Hass. Die Welt ist nicht in Ordnung. Die Welt ist nicht in Ordnung. Das wird uns im Moment ganz, ganz, ganz bewusst. Und vieles, was wir in den letzten Jahrzehnten weit von uns wegschieben konnten, was wir sehr weit weg gesehen haben in den Nachrichten, davon kriegen wir immer mehr mit. In unseren Städten, in unseren Orten, in unseren Nachbarschaften, in neuen Freundschaften, die vielleicht entstehen. Und die Menschen können das aus eigener Kraft nicht beheben. Aber Gott wird eingreifen. Darum geht es beim Reich Gottes. Gott wird eingreifen. Bei ihm läuft es anders. Die hier auf dieser Welt ganz unten sind. Und davon gibt es erschreckend viele, ganz, ganz viele. Die werden bei ihm ganz oben sein. Und das, was in unserer Welt viel zählt, die Menschen, die hoch angesehen sind, die Menschen, die Macht haben, viele von ihnen können in Gottes Augen nicht bestehen. Und bei ihm stehen sie ganz unten und kommen sie ganz zuletzt. Und dieser Begriff, Reich Gottes, ist der positivste Begriff der jüdischen Religion. Und er bedeutet, dass die Verletzungen dieser Welt geheilt werden. Und diesen Begriff, dieses Thema Reich Gottes, macht Jesus zu seinem Thema. In all dem, was er sagt, in den Vorträgen, die er hält, manchmal in den Synagogen, manchmal nur mit seinem engsten Kreis der Jünger zusammen, manchmal im erweiterten Kreis bei Leuten zu Hause, manchmal vor Tausenden von Menschen, wo sich Frauen, Kinder, Männer versammeln, um ihm zuzuhören. Da redet er über Gerechtigkeit. Da redet er und hält die Menschen ganz hoch, die hier für uns ganz unten stehen. Und das sind diese Klüfte, die wir in den Gesellschaften haben. Und da geht es zum Beispiel um Kinder und Erwachsene. Das ist eine große Kluft, die in unserer Gesellschaft heute, glaube ich, schon sehr ausgewogen ist. Aber es gibt Gesellschaften und es gab auch Zeiten, wo die Kinder sehr, sehr schlecht angesehen waren und wenig Rechte hatten. Dann gibt es die Kluft zwischen Männern und Frauen. Bei den Kindern, denke ich, fällt uns die Geschichte ein, wo Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und sie ganz hochhebt und sagt, was die Kinder tun und sagen und glauben, ist mindestens genauso viel wert, wie das, was ihr sagt und tut und glaubt. Die Frauen, Jesus hat diese Kluft zwischen Männern und Frauen aufgehoben. Als Jesus zum ersten Mal jemandem offenbarte, dass er der Messias ist. Er ist nicht zum Hohepriester gegangen oder hat sich in den Tempel gestellt oder hat die Ältesten um sich versammelt, um ihnen zu sagen, hier bin ich jetzt, jetzt geht's rund. Wisst ihr, wem er als allererstes gesagt hat, dass er der Messias ist? Der Frau am Jakobsbrunnen. Das war nicht nur irgendeine Frau. Das war eine Frau, die zu den Samaritanern gehörte. Die waren als Heiden angesehen für die richtigen Juden. Sie war eine, ja, geistlich gar nicht ernstzunehmende Frau. Und dann war sie noch eine Frau. Wie kam Jesus dazu, einer Frau anzuvertrauen, dass er der Messias ist? Um all das noch zu toppen und die Provokation noch so richtig hochzureißen, hat er sich auch noch eine Frau ausgesucht, die eine Ehebrecherin war. Also, was bitte ist das für eine Situation, um der Welt zu verkünden, ich bin der Messias und ich bin gekommen, um das Reich Gottes hier auf die Welt zu bringen und zu starten. Da hat Jesus gleich mehrere Klüfte überwunden. Ein anderer Bereich, Menschen, die am Rande stehen, die leiden, die oft auch emotional, denen es sehr schlecht geht, sind Kranke. Und über die Kranken hat Jesus gar nicht viel gesprochen, er hat sie einfach geheilt. Er hat wahnsinnig viel Zeit mit ihnen verbracht. Ich weiß, eine Geschichte, eine der ersten Aktionen auch, wenn wir nach dem Johannesevangelium gehen, war ein alter, behinderter, einsamer Mann am See von Bethesda, der niemanden hatte, der ihn ins Wasser trägt, um gesund zu werden. Das waren die Menschen, mit denen Jesus abgehangen hat, mit denen er Zeit verbracht hat. Die Armen. Jesus hatte ein ganz, ganz großes Herz für die Armen. Für die, die von der Gesellschaft ausgestoßen waren, weil sie nicht für ihren Lebensunterhalt sorgen konnten, weil sie dreckig waren, weil sie vielleicht nicht besonders gepflegt aussahen, weil sie nicht in einem schönen Haus wohnten und vielleicht auch keine tolle, erfolgreiche Familie vorweisen konnten. Und Jesus hat sich eingesetzt für die Fremden. Auch das ist eine Kluft in allen Gesellschaften, wo Menschen fremd sind. Werden sie mit Misstrauen beäugt? Traut man ihnen nicht? Man weiß nicht, was man erwarten kann. Manchmal ist sogar Kommunikation sehr schwierig. Auch für die Israeliten damals waren Fremde ein großes Thema, denn sie wollten sich ja auch mit ihrer Religion, mit ihrem Glauben abheben von anderen und ganz klare Grenzen setzen und aufpassen, dass sie sich nicht vermischen mit anderen Kulturen. Und trotzdem hat Jesus die Fremden umarmt und sie mit reingenommen. Ich weiß nicht, ob ihr die Bibelstelle kennt. Ich glaube, das ist in Matthäus, wo er sagt, ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Und die Leute fragen, wo warst du denn fremd? Du warst doch nie fremd. Und wo er sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, einem Kind Gottes, das habt ihr mir getan. Das sind die Klüfte, diese Abgründe zwischen verschiedenen Menschengruppen oder Gesellschaftsgruppen, um die es Jesus geht. Das war sein Thema, die Kluft zwischen Mann und Frau, zwischen Kindern und Erwachsenen, zwischen Arm und Reich, zwischen Gesunden und Kranken, zwischen Einheimischen und Fremden. Wow. Ja, Halleluja. Und mit dieser Verkündigung, und vor allem auch mit den Taten, mit denen Jesus sich positionierte. Er sagte ja nicht nur, die Frauen sind genauso viel wert wie ihr, ihr müsst sie schön ernst nehmen, liebe Männer. Das hat er nicht nur gepredigt, sondern ist einfach hingegangen und hat es umgesetzt, indem er zum Beispiel mit dieser Frau am Jakobsbrunnen gesprochen hat. Und er sagte, das Reich Gottes kommt. Und ich habe mir von einem Theologen sagen lassen, so wie er das formuliert hat, dieses Kommen, dieses Ankommen, das ist wie ein Zug, der gerade in den Bahnhof einfährt. Und Jesus hat mit seiner Verkündigung, mit seinen Taten angefangen, den Herrschaftsbereich Gottes in dieser Welt auszuweiten. Und seine Herrschaft in die Gesellschaften, in die Völker hineinzutragen. Dieses Reich Gottes, wo es um Gerechtigkeit geht, wo es um Gleichheit geht, um Wertschätzung, um Liebe und um Gnade, Vergebung. Das hat er angefangen zu verbreiten. Und wie ist das bei uns? Wir sehen uns ja als seine Nachfolger. Jesus sagt, als er sich verabschieden wollte von seinen Jüngern, ich bin jetzt weg, jetzt seid ihr dran. Er sagt, ich bin jetzt beim Vater und Paulus beschreibt das so schön, dass wir jetzt sein Körper sind. Wir sind seine Hände, wir sind seine Füße. Das, was er getan hat, das sollen wir weitertragen in diese Welt. Und er sagt zum Beispiel in Johannes 14, Vers 12, ich versichere euch, Wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue. Er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und noch ein bisschen deutlicher wird er in Matthäus 16. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, der wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, der wird das wahre Leben finden. Denn was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Gibt es etwas Kostbareres als die Seele? Also wir kriegen hier ein bisschen einen Vorgeschmack. Jesus nachzufolgen und uns Christen zu nennen, ist eigentlich eine ziemlich aktive Angelegenheit. Jakobus führt das in seinem Brief ein bisschen auf die Spitze. Und er sagt es so deutlich wie kein anderer. Was Glauben bedeutet, und das ist etwas, was ich habe mich mit 11 taufen lassen, aber erst mit Anfang 20 habe ich den Unterschied begriffen. An Gott zu glauben, ist das zu glauben, dass es ihn gibt? Dazu sagt Jakobus: Du glaubst, dass es Gott gibt? Das ist schön und gut. Aber wisst ihr was? Das glauben die Dämonen auch. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Jesus nachzufolgen heißt nicht daran zu glauben, dass es ihn gab und dass er für mich am Kreuz gestorben ist, sondern Nachfolge bedeutet, ihm zu vertrauen und das umzusetzen, was er gesagt hat. Und ich glaube, dass was das Reich Gottes angeht, ich bin lange Zeit in einer Gemeinde gewesen, wo es eigentlich der Begriff Reich Gottes mit Gemeinde gleichgesetzt wurde. Aber aus dem, was ich im Neuen Testament lese und was Jesus da von sich gibt, lese ich persönlich heraus, dass Reich Gottes noch viel weiter geht. Ne? Gottes Reich spiegelt sich hoffentlich wieder in unseren Gemeinden, wo seine Herrschaft besteht, wo er regiert. Aber das sind ja nur kleine Inseln in unseren Städten, in unseren Orten in Ostfriesland. Was Jesus sich wünscht, ist, dass sich sein Reich in der Gesellschaft ausbreitet. Und dann geht es für mich um viel mehr als nur um die Frage, will ich Teedienst machen oder an der Technik mitarbeiten oder vielleicht doch lieber im Chor singen. Jesus nachzufolgen beinhaltet all das, aber es geht noch viel weiter. Oder als junge Christen denken wir manchmal, wenn ich wirklich mein Leben Gott ganz geben möchte, dann werde ich, wenn ich ein Mann bin, Jugenddiakon oder Pastor und wenn ich eine Frau bin, Sozialpädagogin. Aber das entspricht nicht dem, was Jesus sagt. Das sind ganz tolle Berufe. Ihr versteht, dass ich das nicht böse meine. Das sind ganz wichtige Sachen. Ich habe selber Pädagogik studiert. Sondern es geht viel weiter als das. Wir brauchen in unserem Land Politiker, denen es darum geht, das Richtige zu tun. Ganz egal, wie das die Meinung der Medien oder die Meinung anderer beeinflusst. Wir brauchen Politiker, denen es nicht um Macht geht, sondern denen es um die Frage geht, was ist das Richtige hier? Ganz gleich, wie die Leute dann über mich reden. Wir brauchen Mitarbeiter in den Firmen, wir brauchen Firmenchefs, wir brauchen Vorgesetzte, denen es nicht darum geht, Menschen nur zu gebrauchen und zu benutzen, sondern denen es darum geht, das Beste in den Menschen zu sehen, sie zu ermutigen, sie zu stärken für das, was sie tun, ihnen Vision zu schenken, sie fair und angemessen zu behandeln und zu bezahlen. Was für ein Segen ist das für die Familien? Ne, in Emden ist es ganz deutlich hier mit eurem Arbeitgeber VW, wo so ein paar Leute in der Führungsetage ein paar blöde Entscheidungen treffen und nicht auf dem guten Weg bleiben, da leiden viele tausend Menschen darunter. In ganz Deutschland, auf der ganzen Welt. Wir brauchen Eltern, die es ernst nehmen, in ihrer Familie Reich Gottes zu bauen. Die in ihrer Familie eine Atmosphäre schaffen möchten von Vergebung, von Freundlichkeit, von Freude. Den anderen in seiner Unterschiedlichkeit so ernst zu nehmen und so wahrzunehmen und so zu respektieren, wie er ist. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe selber zwei Kinder und bin ja seit über 20 Jahren mit meinem Mann zusammen. Ich weiß, dass das schwer ist, oft, auch als Christen. Aber ich weiß, wie wichtig das ist, dass ich dort anfange, in meinen engsten Beziehungen, in meinen engsten Freundschaften, das Reich Gottes zu erweitern und meine Familie zu seinem Herrschaftsbereich zu machen. Als Künstler, wenn du dich auf den Kreativsten, den Schöpfer von allem berufst, von ihm deine Kraft bekommst, deine Inspiration, dann hast du die Möglichkeit, die Herzen ganz vieler Menschen zu berühren und zum Vater zu ziehen. Ne, wenn ich Jonas erlebe und Rieke beim Lobpreis, beim Flanders, das ist Kunst, Musik. Da geht mir das Herz auf. Da habe ich ganz, ganz intensive Momente, wo Gott zu mir spricht. Ich wünsche mir auch, dass durch meine Fotos, wo ich Familien einfange, wo ich Paare einfange und ihnen zeige, auch wenn es manchmal schwer ist und wir uns nicht immer total verliebt fühlen in unserer Familie, so schön haben wir es miteinander. So toll passen wir zusammen. Das wünsche ich mir, dass das aus meiner Arbeit heraus entsteht, aus meiner Kunst heraus entsteht. Und ich glaube, dass egal wo du stehst, egal was dein Beruf ist, wer die Menschen sind, mit denen du in deinem Leben zusammenkommst, ob es die Dame an der Lidl-Kasse ist, der Herr an der Tankstelle, die Leute, die neben dir wohnen. Ich glaube, dass da, wo du stehst, du unglaubliche Möglichkeiten hast, das Reich Gottes auszuweiten, Menschen mit Respekt zu begegnen, sie wertzuschätzen, sie zu sehen als Kinder Gottes und dadurch ihr Herz zu berühren. Und ganz zum Schluss möchte ich noch auf eine Bibelstelle eingehen. Im Matthäus-Evangelium, wo es um das Reich Gottes geht. Und wo Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie ein Schatz, den ein Mann auf einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung versteckte er ihn wieder und verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er dieses Feld kaufen konnte. Ich kann mir vorstellen, dass seine Frau nicht begeistert war und die Kinder nicht begeistert waren, als sie aus ihrem Haus ausziehen mussten und erstmal auf der Straße saßen. Vielleicht auch dem Vater nicht so richtig glaubten, dass er da auf diesem Feld zufällig einen Schatz gefunden hat. Aber er hat dieses Risiko auf sich genommen. Er hat diesen Acker gekauft, um diesen Schatz zu besitzen, weil er wusste, das ist wertvoller als alles, was ich jemals in meinem Leben hatte. Das Himmelreich ist auch vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren Perlen Ausschau hielt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte die Perle. Und ich möchte euch nochmal einladen, ganz neu auf diesen Schatz zu schauen. Wenn wir lange mit Jesus unterwegs sind, und ich sagte schon, ich habe mich taufen lassen, als ich 11 war, dann ist das oft für uns sehr selbstverständlich. Und wir wissen das gar nicht so richtig zu schätzen, was das bedeutet, dieses Reich Gottes, diese Werte, diese Dinge, für die er steht, wie wunderbar seine Herrschaft ist und was das für eine Rettung ist für unsere kaputte Welt. Wir nehmen vieles für selbstverständlich. Und ich möchte euch ganz herzlich einladen, heute Morgen nochmal ganz neu auf diesen Schatz zu schauen. Und dass du dich fragst, was bin ich bereit, dafür hinzugeben, aus meinem eigenen Leben, damit sein Reich hier in Emden gebaut werden kann. Nicht gebaut werden kann, sondern sein Herrschaftsbereich ausgeweitet werden kann, hier in Emden. dass er regiert in meiner Welt, in meinem Umfeld. Was bist du bereit dafür zu opfern? Was bist du da bereit dafür aufzugeben? Das möchte ich dich heute Morgen fragen. Und die Grundlage von all dem ist ja immer zu wissen, dass er bereit war, alles für mich aufzugeben. Jesus war noch viel jünger als ich. Er war knapp 30, als er bereit war, sich foltern und ermorden zu lassen, damit ich ein Kind Gottes werden kann. Und er liebt mich so unendlich. Er sieht so viel Potenzial in mir und in jedem Einzelnen hier. Er kennt dein Herz. Er kennt deine Verletzungen und deine Enttäuschung. Es ist ganz egal, wie alt du bist, welchen Beruf du hast, welchen Schulabschluss du hast, wie viele Freunde du hast, wie beliebt du bist. Er liebt dich über alles und er möchte dich gebrauchen, um seinen Herrschaftsbereich hier auszubauen. Und ich möchte euch zum Abschluss noch einen meiner Lieblingsbibelverse vorlesen aus Epheser 1. Da betet Paulus für die Gemeinde in Ephesus. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen eures Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Denn es ist dieselbe Kraft, mit der er Jesus von den Toten auferweckte. Und ich bete dafür, dass jeder einzelne von uns das erlebt, dass Gott uns gebraucht, dass wir dadurch beschenkt werden, dass wir gesegnet werden und dass wir dadurch Mut bekommen und unser Glaube wächst, weil wir erleben, dass er uns gebraucht, um sein Reich auszuweiten. Amen.